Fotocafé, der Podcast mit Karl Füsselberger.
Heute bin ich im 7. Bezirk in Wien beim Dr. Thomas Höhne, Rechtsanwalt, und ich werde mich jetzt in der nächsten Stunde mit dem Thomas über verschiedene rechtliche Aspekte der Fotografie unterhalten. Danke, Thomas, dass ich bei dir sein darf. Du bist ja ein begeisterter Fotograf. Wie eigentlich bist du dann sozusagen auf das Medienrecht oder überhaupt auf den rechtlichen Aspekt der Fotografie gekommen?
Eigentlich weiß ich das überhaupt nicht mehr. Alles, was mit Medien zu tun hat, hat mich immer schon interessiert. Und wie es halt im Leben so ist, es begegnen einem viele Zufälle und man muss dann halt die richtigen Nasen dafür haben, dass man bei den richtigen Zufällen zuschlägt. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Die Fotografie hat mich allerdings schon als Kind interessiert. Meine Mutter war begeisterte Amateurfotografin und sie war wirklich sehr, sehr gut. Und ich durfte dann auch in der Küche stehen, wenn die zur Dunkelkammer umgewandelt wurde, und habe zugeschaut beim Vergrößern und habe dann auch sehr bald selber zu fotografieren begonnen. Natürlich alles damals noch auf Film und Schwarz-Weiß. Zunächst Farbe haben wir nicht selber ausgearbeitet und habe dann selber mit dem Vergrößerungsapparat mitarbeiten dürfen. Das war ganz toll und sie hat einen guten Blick gehabt und ich glaube einfach durch Zuschauen, wie sie fotografiert und was sie mir erklärt hat, bin ich schon zum Fotografieren gekommen und mein erster richtiger Fotoapparat war eine Praktika Nova 1B. Das war schon ein richtiger Fotoapparat und ja, dann ging es los.
Wenn man hier in die Kanzlei reinkommt, es hängen ja auch sehr, sehr viele Fotos von dir. Und ich glaube, es ist ja interessant, du bist ja sehr viel gereist und hast auch da Fotos gemacht.
Ja, also Südostasien, 10 Wochen in Südostasien unterwegs zu sein, das war natürlich eine Fundgrube, keine Frage. Ich war zuvor auch schon sehr, sehr lang her, auch viele Wochen einmal in Mittelamerika, Mexiko, Guatemala, Belize und so unterwegs gewesen. Blöderweise, ich habe damals Dias fotografiert, soweit ich mich erinnern kann. Ja, die habe ich alle nicht mehr. Einige habe ich dann mir aufgehoben, die habe ich dann digitalisiert. Am interessantesten wären natürlich die Fotos, die ich 1979 in China gemacht habe. Aber die sind alle weg, blöderweise. Da ist kaum was übrig geblieben.
Ich habe jetzt das ein bisschen gegliedert in verschiedene Aspekte und ich würde gerne mit Urheberrecht und mit Nutzungsrechte anfangen. Welche Rechte hat der Fotograf grundsätzlich an seine Werke und wie unterscheidet sich eigentlich das Urheberrecht von den Nutzungsrechten?
Das ist schon mal der richtige Einstieg, denn das Urheberrechtsgesetz, wobei das österreichische Urheberrechtsgesetz und das deutsche sehr ähnlich sind, die anderen Länder schon wieder ein bisschen anders und Amerika ganz anders, muss man vorausschicken. Deshalb sollte man auch nicht vom Copyright reden, weil das ist ein Terminus, der dem amerikanischen der Rechtssprache entstammt und andere Inhalte hat. Reden wir von Urheberrecht und reden wir von Nutzungsrechten. Zu sagen, ich habe das Copyright, sagt gar nichts. Was habe ich als Urheber? Ich habe einerseits sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte und andererseits habe ich die Verwertungsrechte. Bei den Verwertungsrechten, wie der Name schon sagt, geht es darum, was mache ich mit dem Foto, wie verwerte ich es, da sind wir bei den Nutzungsrechten, wem kann ich Rechte und was für Rechte kann ich einräumen. Bei den Urheberpersönlichkeitsrechten geht es sozusagen um die ja fast emotionale Verbindung des Fotografen mit seinen Werken. Also das Recht zu entscheiden, wird es veröffentlicht oder wird es nicht veröffentlicht. Das Recht, dass sein Name bei der Veröffentlichung genannt wird. Das Recht, dass das haben jetzt überhaupt alle Urheber. Es gibt ja kein eigenes Fotografen-Urheberrecht, sondern das Urheberrecht regelt die Komponisten genauso wie die Schöpfer von Literatur, wie die Fotografen und die Maler und die Bildhauer und whatever, dass der Urheber das Recht hat, selbst wenn er jemanden Rechte einräumt, dass der aber das Werk nicht verhunzen darf. Er darf so ändern, wie es allgemein üblich ist. Ich räume jemandem das Recht ein, er darf mein Foto verwenden für die Zeitung beispielsweise. Ja, dass ein Foto dann ein bisschen zurechtgeschnitten wird, damit es auf die Seite passt, ist normal. Aber dass das zum Beispiel in einen Kontext gesetzt wird, wo es überhaupt nicht hinpasst und wo der Inhalt des Fotos sozusagen verfälscht wird, sagen wir in einem politischen Kontext, Musikern passiert das manchmal. Ne? Da hat es schon Leute gegeben, die haben sich dagegen gewehrt, dass ihr Musikstück bei einem Wahlkampfauftritt von Donald Trump gespielt wird. Ne? Also das, da geht es um die Persönlichkeitsrechte. Also noch einmal zwei große Säulen, auf denen die Rechte ruhen, das Urheberpersönlichkeitsrecht und die Verwertungsrechte.
Das heißt eigentlich, das Copyright-Zeichen, das dann immer steht, ist dann meistens falsch verwendet.
Na, das Copyright-Zeichen, also das C im Kreis, das indiziert uns, da gibt es einen Urheber und da sind Rechte vorbehalten. Also das kann ich schon verwenden, das soll ich verwenden, genauso wie das R im Kreis für registered steht, nämlich registrierte Marke. Ja, das hat sich international eingebürgert. Es muss nur nicht sein, das Copyright-Zeichen. Das kommt eben auch aus dem amerikanischen Rechtskreis, weil dort muss es dabei sein, sonst ist es nicht geschützt. Bei uns ist das Foto auf jeden Fall geschützt, ob der Name dabei steht oder nicht, auch wenn nichts dabei steht. Und wenn Sie das Foto im Internet gefunden haben, im Zweifel hat da jemand Rechte dran und im Zweifel muss ich fragen, wenn ich es verwenden will. Wurscht, ob das Copyright-Zeichen dabei steht oder nicht.
Meine nächste Frage wäre, wann gilt ein Foto als Werk im urheberrechtlichen Sinne und welche Kriterien müssen da erfüllt werden?
Die Frage ist einerseits berechtigt und andererseits auch wieder wurscht. Als Werk ganz generell und jetzt nicht nur auf Foto bezogen, gilt die individuelle persönliche Schöpfung. Also sozusagen das absolut Alltägliche. Das wäre, wenn ein Architekt nichts anderes macht, als sozusagen eine Schachtel zu konstruieren, ja, dann ist das wahrscheinlich kein Werk im Sinn des Urheberrechts. Und wenn jemand ein Tagebuch schreibt, der Wecker läutet, ich stehe auf, ich esse Frühstück, ich ziehe mich an, das ist wahrscheinlich kein Werk der Literatur. Sobald es dann in Hexameter packt oder so geschrieben ist, wo man sagt, aha, der schreibt so, ein anderer hätte es ganz anders geschrieben. Also wenn die Individualität des Urhebers irgendwie zum Ausdruck kommt, dann bewegen wir uns in der Kategorie des Werks. Und so ist es bei den Fotos auch. Allerdings, warum sage ich, es ist eigentlich wurscht, man unterscheidet in der Fotografie das fotografische Werk und das schlichte Lichtbild. Also wenn einer hergeht, der von Fotografie keine Ahnung hat und nichts anderes macht, er hält sein Handy hin und druckt drauf, dann ist das vielleicht nur ein schlichtes Lichtbild, aber auch dieses ist geschützt mit sogenannten Leistungsschutzrechten. Kommt sie aber ziemlich aufs selbe raus.
Was sollte jetzt ein Fotograf beachten, wenn er einem Kunden Nutzungsrechte gibt? Was sind da so die typischen Fehler?
Die typischen Fehler macht eher der Kunde. Denn es gilt im Urheberrecht der Grundsatz, erstens, im Zweifel gibt der Urheber eher weniger Rechte her als mehr. Und zweitens, er gibt nur jene Rechte her, die für die Erfüllung des konkret ins Auge gefassten Zwecks notwendig sind. Um ein Beispiel zu sagen, ein Veranstalter, ein Theaterveranstalter braucht ein Foto von einer Aufführung für ein Plakat. Okay. Er macht das mit dem Fotografen aus, ich brauche das für das Plakat, der Fotograf gibt ihm das Foto fürs Plakat, er darf das verwenden, gut. Und dann kommt der Veranstalter auf die Idee, ha, ich mache also Postkarten, die man wo einsteckt, ich nehme das Foto. Ganz blöd gelaufen, weil davon war keine Rede. Grundsatz, sogenannte Zweckübertragungstheorie, es kommt auf den Zweck der Übertragung an, Zweck der Rechtseinräumung, und das war das Plakat und nichts anderes, da hat dann dieser Veranstalter ganz schlechte Karten, weil dann ist der Fotograf plötzlich der Stärkere und kann ihn erpressen und kann sagen, ich klage dir auf Unterlassung, einstweilige Verfügung, du musst alle aus der ganzen Stadt die Fotos wieder einsammeln und diese Postkarten einsammeln. Umgekehrt, am Anfang wäre der Auftraggeber in der stärkeren Position gewesen, weil Fotografen gibt es wie Sand am Meer, der hätte sagen können, pass auf, ich zahle da ein bisschen was mehr und ich darf mit deinem Foto machen, was immer ich auch will, zeitlich unbeschränkt, sachlich unbeschränkt, in welchem Medium auch immer, geografisch unbeschränkt, also auf eine pauschale Rechtseinräumung. Also eigentlich aufpassen muss der Auftraggeber, der Kunde. Der muss sich überlegen, was er will und was er vielleicht in Zukunft noch wollen könnte, weil am Anfang kann das leichter reinverhandeln. Der Fotograf wiederum natürlich sollte schon aufpassen, wofür gebe ich überhaupt meine Rechte her. In der Rechnung später dann, wenn es zuerst ganz pauschal anscheinend ist, in der Rechnung dann auf irgendwas einzuschränken und irgendwas hineinzureklamieren, das ist zu spät, denn da kommt ja kein Vertrag mehr zustande. Also sich vorher überlegen, was will ich hergeben, was will ich nicht hergeben, wofür soll das auf keinen Fall verwendet werden oder habe ich vielleicht auch andere Kunden, aber zu dem Thema kommen wir ja gleich, wenn wir über die Frage des Unterschieds zwischen einer exklusiven Rechtseinräumung und einer nicht exklusiven reden. Aber da muss sich der Fotograf auch überlegen, will ich das vielleicht nur für andere Zwecke verwenden? Ja, dann muss er aufpassen, wenn er eine ganz pauschale und globale Rechtseinräumung vereinbart.
Das heißt eigentlich, bei der Auftragsbestätigung wäre der richtige Moment, um die Rechte festzulegen, damit es da keine Schwierigkeiten im Nachhinein gibt.
Die Auftragsbestätigung ist der allerletzte Moment. Rechnung ist es zu spät. In der Rechnung wird nichts mehr vereinbart. Auch wenn es ein Profifotograf ist, der sowas hat wie allgemeine Geschäftsbedingungen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen würde ich nicht erst mit der Rechnung mitschicken, denn dann wären sie ja nicht mehr Geschäftsgrundlage. Allgemeine Geschäftsbedingungen müssen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, also der Auftragserteilung oder Auftragsannahme, muss klar sein, ich Fotograf schließe auf Basis meiner allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Entweder ich drucke es dem Gegenüber in die Hand oder ich schicke es ihm per E-Mail oder ich schreibe ihm, meine AGB finden Sie auf meiner Website im Menüpunkt Allgemeine Geschäftsbedingungen. Dann geht's. Im Nachhinein ist es zu spät.
Das heißt, am besten eigentlich schon im Angebot auf der letzten Seite, dann kann der Kunde auch nicht irgendwie sagen, er hätte es nicht gelesen, weil es mit den Links ja immer das Problem ist, das wird dann leicht übersehen. Ein Problem ist eigentlich, dass zum Beispiel Tourismusverbände dann so Knebelverträge versuchen, mit dem Fotografen auszuhandeln, wo sie sagen, okay, wir möchten aber sämtliche Nutzungsrechte inklusive Weitergabe an Partner, aber ich denke, das ist dann hauptsächlich Verhandlungssache. Weil halt dann, wie du gesagt hast, sagen halt dann die Auftraggeber dann nehmen einen anderen Fotografen.
Ja, das ist Verhandlungssache und man muss halt schauen, wie viel kann ich rausholen. Der Fotograf hat ja nichts davon, wenn er sich da jetzt allzu sehr einschränkt in der Rechteweitergabe, weil das Foto, ja, ein zweites Mal kann er es eh keinen anderen verkaufen, ne? Also es ist gescheiter, er holt ein bisschen mehr beim Preis raus und ist bei der Einräumung der Rechte dann doch relativ großzügig. Aber von der Perspektive des, wie du jetzt sagst, Tourismusverbandes ist es natürlich verständlich, so wie ich vorher gesagt habe, das Problem hat der Auftraggeber, der muss schauen, dass er möglichst alles hat, weil die Auftraggeber ja oft selbst dann vergessen, hoppla, für das habe ich ja keine Rechte, ne? Und dann verwendet er das für irgendwas, wofür er es eigentlich nicht gekriegt hat, oder er gibt sie jemanden weiter, der ist blauäugig, verwendet es, dann kommt der Fotograf drauf, hoppla, da wird einmal auf einmal mein Foto von jemandem verwendet, dem ich gar keine Rechte eingeräumt habe, haut dem auf die Finger, der geht dann wieder zurück zum Tourismusverband und hat gesagt, du hast aber gesagt, ich darf. Und regressiert sich beim Tourismusverband und der wird den Fotografen dann vielleicht nie wieder beauftragen.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer einfachen und einer exklusiven Nutzungslizenz?
Exklusive Rechtseinräumung heißt exklusiv, das heißt ausschließlich, das heißt die Rechtseinräumung schließt alle anderen aus. Du bist der Einzige, dem ich diese Rechte einräume, nicht einmal ich selbst darf dann das Foto noch verwenden. Ich als Fotograf darf es dann noch verwenden in Präsentationen von dem, was ich kann. Ja, das darf ich. Aber für andere Verwertungen, wenn ich es exklusiv hergegeben habe, schließt das den Urheber auch selbst aus. Aber jedenfalls schließt es aus, dass der Urheber, der Fotograf, dasselbe Foto dann auch noch an andere lizenzieren darf. Wenn der Fotograf weiß, da wird es auch andere Interessenten geben und dem einen Kunden das wurscht ist, okay, Hauptsache ich hab's, ob das andere auch haben, ist mir wurscht, dann muss ich aber das explizit machen, das ist eine nicht exklusive Lizenz. Am gescheitersten ist bei allem, was man vereinbart, erstens schriftlich und zweitens vollständig und klar. Nichts offen lassen, das Blödeste ist, wenn nachher gestritten wird.
Aber ich denke jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma Fotos machen lässt, Imagebilder, dann werden ja die immer exklusiv sein, weil der Fotograf wird ja nicht weitergeben dürfen.
Wenn jetzt unsere Rechtsanwaltskanzlei Imagebilder von einem Fotografen machen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass irgendjemand anderer die dem Fotografen auch noch abkaufen würde. Aber manchmal, da hast du natürlich recht, ergibt sich aus der Natur der Sache, dass es exklusiv ist. Ja, wird man es gar nicht extra dazu sagen müssen. Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel Imagebilder sind von euch, von der Kanzlei, sitzen zwei Leute, die sprechen, darf der Fotograf die dann auf seiner Homepage präsentieren oder in Social Media? Was sind vielleicht da für Vereinbarungen notwendig?
Das wäre schon klug, wenn der Fotograf das sich mit seinem Kunden ausmacht, weil es könnte sein, dass es dem Kunden nicht recht ist, dass diese Fotos dann auch zur Bewerbung des Fotografen verwendet werden.
Ich denke gerade bei Hochzeitsfotos, die privat sind oder wo auch Kinder drauf sind, dass man unbedingt eine Genehmigung einholen sollte.
Ja, oder man stelle sich vor, er macht Imagefotos von einem Unternehmen und da ist dann jemand drauf, der ein Jahr später mit Krach aus dem Unternehmen rausgeschmissen wird. Und hurra, auf der Website des Fotografen findet sich der aber fröhlich lächelnd mit den anderen Unternehmensführern. Wird den Chefs nicht gefallen. Also sowas sollte man vereinbaren.
Gibt es eigentlich rechtliche Unterschiede in der Lizenzierung für private, kommerzielle oder redaktionelle Zwecke?
An sich ist es egal. Sinnvoll ist nur, wenn der Fotograf sagt, ich gebe es nur für private Zwecke her, ich möchte nicht, dass das Foto kommerziell verwendet wird, dass man das dann sagt. Nur oft ergibt sich ja das schon aus der Natur der Sache beziehungsweise aus der Person der Vertragspartner. Wenn ich einer juristischen Person gegenüberstehe, die hat per Definition kein Privatleben, ob das jetzt ein Verein ist oder ob das eine GmbH ist oder eine Genossenschaft oder was immer. Wenn ich einer natürlichen Person gegenüberstehe, die einerseits sozusagen eine private Existenz und andererseits eine berufliche hat, wäre es schon klar, dass man darüber redet. Also wenn der Fotograf sagt, okay, ich mache dir die Fotos, aber bitte, die sind nur für deine private Verwendung, nicht beruflich, dann wird es der Fotograf dazu sagen müssen. Wenn er das nicht einschränkt, würde ich meinen, naja, dann wird man wohl nicht davon ausgehen können, dass das von vornherein nur für privat war. Es ist immer blöd, im Nachhinein rekonstruieren zu müssen, naja, das und das hat sich doch aus den Umständen ergeben, denn was für den einen selbstverständlich ist, ist für den anderen nicht zwingend selbstverständlich. Daher immer der Appell, überlegt genau, was ihr wollt, was ihr nicht wollt und haltet das auch schriftlich fest.
Wie lange gilt eigentlich das Urheberrecht und was passiert dann nach Ablauf der Frist?
Das Urheberrecht dauert 70 Jahre und zwar ab dem Tod des Urhebers, also nicht ab Moment des Entstehen des Werks, sondern, weil das weiß man dann nie so genau, sondern ab dem Tod des Urhebers. Also Tod des Urhebers, am nächsten Tag beginnen die 70 Jahre zu laufen und nach Ablauf der 70 Jahre ist das Werk frei. Das heißt, jeder ist frei, die Werke von Karl Kraus aufzulegen. Jeder ist frei, Mein Kampf von Adolf Hitler zu veröffentlichen. Und jeder ist frei, Fotos aus der Urzeit der Fotografie zu veröffentlichen. Da gibt es keine Rechteinhaber mehr.
Was passiert, wenn jetzt mehrere Personen beteiligt sind, zum Beispiel Fotograf, Bildbearbeiter oder wenn der Geselle im Auftrag des Meisters ein Bild macht?
Also wenn der Geselle im Auftrag des Meisters ein Bild macht, Das war ja schon vor Jahrhunderten so. Da gab es die großen Promi-Maler und deren Bilder sind in den seltensten Fällen jeder Pinselstrich vom göttlichen Chef selbst gemacht worden. Nur die Gesellen, die sind sozusagen bloße Ausführende, von denen steckt individuell nichts drinnen. Im Gegenteil. Der Chef darf schön schauen, wann der Geselle anfängt, sich da selbst zu verwirklichen. Der soll seine eigenen Fotos machen. Der Geselle in deinem Beispiel ist jedenfalls nicht Miturheber. Aber wenn ich zwei Leute habe, die wirklich zusammenarbeiten, oder auch im Bereich der Literatur etwa, ich habe einen Autor und ich habe einen Übersetzer zum Beispiel, beide schaffen ein Werk. Ja? Oder ich habe, in der Musik ist es ein Klassiker, zwei Leute schreiben gemeinsam ein Lied und von einem ist vielleicht die Melodie und vom anderen der Text, aber die sind sozusagen untrennbar zusammen, die kann man nicht auseinanderfitzeln, dann sind sie Miturheber, dann müssen sie gemeinsam über das Werk verfügen. Es genügt also nicht, wenn ich bloß von einem die Erlaubnis habe, ich brauche es von beiden, wobei allerdings im Innenverhältnis der eine, der sagt, das könnte man verwerten, und der andere sagt, just Moment, nein. Der eine gegen den anderen wiederum den Anspruch hat, dass dieser nicht aus unsachlichen Gründen sich der Verwertung verweigern darf, der kann ihn dann also dazu zwingen. Aber um es kurz zu beantworten, wenn ich zwei Miturheber habe, gemeinschaftliche Urheber, brauche ich die Rechtseinräumung von beiden.
Das heißt aber eigentlich, wenn ich jetzt in der Firma einen Fotografen angestellt habe und ihn beauftrage, sozusagen, dann bin ich der rechte Inhaber. Wenn ich aber jetzt einen externen Fotografen engagiere für eine Veranstaltung, dann ist der quasi, dann verfügt der über die Urheberrechte.
Du hast es ganz richtig auseinandergehalten. Wenn in einem Unternehmen jemand angestellt ist, urheberrechtlich geschützte Werke zu machen, ob das jetzt in unserer Rechtsanwaltskanzlei ein Mitarbeiter ist, der grandiose Verträge entwirft, der kann nicht, wenn er aus der Kanzlei ausgeschieden ist, sagen, so, ihr dürft es aber nicht mehr verwerten, ich bin der Urheber. Ja, er war der Urheber, aber in dem Moment des Entstehens des Werks geht, weil das im Rahmen des Dienstverhältnisses geschieht, gehen die Rechte schon auf den Dienstgeber, ist gleich Auftraggeber über. Wenn ich einen externen beauftrage, ja, dann sind einmal die Rechte bei ihm und es bedarf der expliziten Rechtseinräumung, damit diese Rechte zu mir umwachsen. Ich kann natürlich diese Rechtseinräumung schon vorab vereinbaren. Ich kann sagen, okay, du machst da jetzt eine Fotoserie und alles, was du machst, gehört dann mir. Dann ist es sozusagen eine juristische Sekunde lang beim Urheber und flupp, dann ist es schon bei mir.
Im zweiten Teil geht es jetzt um die rechtlichen Aspekte beim Fotografieren, Gebäude, Street Photography und Personen. Immer wieder kommt die Frage, darf man öffentliche Gebäude und Bauwerke ohne Einschränkungen fotografieren oder gelten in Österreich bestimmte Einschränkungen, wie zum Beispiel die Panoramafreiheit?
Der Witz ist, dass die Panoramafreiheit schon eine Einschränkung ist, aber nicht des Fotografen, sondern des Urhebers des Gebäudes. Wir müssen ja davon ausgehen, dass ein Gebäude, wenn es nicht eine bloße, simple Schachtel ist, ja selbst ein Werk im Sinn des Urheberrechts ist, nämlich ein Werk der Architektur. Und wenn ich jetzt dieses Werk der Architektur fotografiere, dann fertige ich ja davon eine Vervielfältigung an, im Sinn einer fotografischen Kopie, mag sie auch nur digital sein. Das Vervielfältigungsrecht ist eines der dem Urheber vorbehaltenen Verwertungsrechte. Es ist aber völlig klar, das ist ein totaler Wahnsinn, wenn man durch die Gegend rennt und Straßen fotografiert und da reiht sich ein architektonisches Werk neben das andere, dass ich dann erst einmal komplizierte Nachforschungen erstellen müsste, wer ist der Urheber und ist der vielleicht schon länger als 70 Jahre tot? Nein. Das vereinfacht das Urheberrechtsgesetz und sagt ganz generell für Werke der bildenden Kunst, also nicht nur für Werke der Architektur, sondern alles, was öffentlich herumsteht, die gesamte Kunst am Bau, jegliche Denkmäler, jegliche Skulpturen, die öffentlich herumstehen, wenn ein Werk der bildenden Kunst in die Öffentlichkeit gepflanzt wurde, mit dem Zweck, dort auf Dauer zu bleiben, dann gilt die sogenannte Freiheit des Straßenbilds. Panoramafreiheit ist der deutsche Ausdruck, in Österreich heißt es Freiheit des Straßenbilds. Und das ist eine sogenannte freie Werknutzung. Dann habe ich also eine freie Werknutzung daran, das schränkt den ursprünglichen Urheber, in dem Fall den Architekten, ein, der kann sich dagegen nicht wehren. Ich kann also wild durch der Gegend herumfotografieren, was nicht in der Freiheit des Straßenbilds enthalten ist, wenn die Definition sagt, was dort auf Dauer hingestellt wurde, ja eben was nur vorübergehend der Fall ist. Also, nehmen wir den Christo, den berühmten Künstler an, der den Reichstag in Berlin verhüllt hat. Ja, fotografieren für eigene Zwecke ist schon in Ordnung. Aber wenn ich jetzt ein Foto mache und dann mit diesem Foto in die Öffentlichkeit gehe, im Wege einer kommerziellen Nutzung, geht das? Nein, denn die Verhüllung des Reichstags war ja per Definition nicht auf Dauer. Also hat der Herr Christo die Rechte daran.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bildband über Schloss Schönbrunn mache, dann wird es wahrscheinlich schon Sinn machen, vorher da bei der Presseabteilung anzufragen, um mit denen was auszumachen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Weil das ist ja alles von außen sichtbar. Ich kann in Schönbrunn herumrennen und das Schloss fotografieren, so viel ich will. Der Eigentümer hat schon gar keine Rechte daran. Und ich weiß nicht, wer da der Architekt war, Brandauer oder wer auch immer, na, der ist ja schon länger als 70 Jahre tot. Also da stellt sich die Frage nicht einmal. Ja, wir müssen immer auseinanderhalten, die Rechte des Urhebers und die Rechte des Eigentümers des Werkstücks. Was der Eigentümer tun kann, zum Beispiel der Betreiber des Museums, und im Museum hängen Bilder herum, die Bilder sind vielleicht längst nicht mehr geschützt, weil sie frei sind, ob das jetzt ein Tizian, ein Bruegel oder was immer ist, nur der Eigentümer kann ein Fotografieverbot erlassen. Und die nächste spannende Frage ist, ich habe mich über das Fotografierverbot hinweggesetzt, fotografiere trotzdem, kann er mir dann die Verwertung verbieten? Und die Antwort lautet wahrscheinlich schon, weil ich jetzt dort nicht einmal fotografieren dürfen. Aber die Eigentümer von Liegenschaften, von Häusern, von Gebäuden, die auf der Liegenschaft stehen, die können mir zwar verbieten, dass ich über den Zaun steige, aber von außerhalb des Zauns kann ich fotografieren und sie können dagegen überhaupt nichts machen. Was aber, und jetzt Vorsicht, der Urheber, nämlich der Architekt, sehr wohl für ein Recht hat, das Recht der Namensnennung. Denn selbst bei jeder freien Werknutzung, denken wir an die Literatur, es gibt das freie Literaturzitat. Ich darf zitieren, kurz, als Belegstelle aus der Literatur, aber ich muss die Quelle angeben. Und genauso ist es bei Werken der Architektur. Ich muss nicht, wenn ich eine Panoramaaufnahme mache und da sind fünf verschiedene Gebäude, fünf Architekten dazu schreiben. Greife ich aber ein Gebäude explizit heraus und thematisiere das sozusagen, dann muss ich in der Veröffentlichung den Namen des Architekten angeben. Das ist leider, sage ich jetzt als Vertreter von vielen Architekten, ein Recht, um das die Architekten zu wenig kämpfen und das ein bisschen untergegangen ist, aber es ist so. Und es ist eigentlich nur der Anstand, warum ich als Fotograf, ich schaue dann sehr genau drauf, ja, wenn mein Foto wieder verwendet wird, dass der Fotocredit dabei steht. Ja, aber der hat ja auch nicht gerade weniger gearbeitet als der Fotograf. Auch dem steht das Recht zu, dass er als Architekt genannt wird. Aufpassen müssen wir auf Unterschiede in nationalen Rechten. In Deutschland, die Panoramafreiheit deckt sich inhaltlich nicht mit unserer Freiheit des Straßenbildes. Ist an einer Geschichte, die sich tatsächlich ereignet hat und auch gerichtlich judiziert wurde, zu illustrieren. Im dritten Bezirk in der Kegelgasse steht das Hundertwasserhaus, das natürlich nicht vom Hundertwasser als Architekt errichtet wurde, gebaut wurde. Das war der Herr Krawiner. Der Hundertwasser hat es behübscht. Okay, jetzt ist die Kegelgasse relativ schmal und wir als Fotografen wissen, ein Gebäude in einer schmalen Gasse aufnehmen, was haben wir? Stürzende Linien. Natürlich Photoshop korrigiert die stürzenden Linien, aber da verliere ich wieder einiges. Elegant ist es, man geht ins gegenüberliegende Gebäude, geht dort im zweiten Stock, klopft an und sagt, Entschuldigung, ich darf gern ein Foto von dem Haus gegenüber machen, darf ich vielleicht zu Ihrem Fenster? Na gut, der lässt mich zum Fenster, ich mache das Foto, hurra, ich habe ein schönes Foto. Dieses verkaufe ich einem Produzenten von Halstüchern. Der macht wunderschöne Halstücher und auf denen findet sich das Foto leicht bearbeitet, sodass das man verwenden kann, vom Hundertwasserhaus. In Österreich überhaupt kein Problem. Freiheit des Straßenbilds, das Trägermedium ist halt dann ein Halstuch, ist egal. Dasselbe Halstuch wurde in Deutschland verkauft. Deutschland, Panoramafreiheit, ja grundsätzlich schon, aber mit der Einschränkung, nur was ohne Hilfsmittel fotografierbar ist. Also nicht vom Hubschrauber aus, nicht mit der Drohne und auch nicht vom gegenüberliegenden Haus, sondern nur das, was wirklich dem allgemeinen Publikumsverkehr ohne größeren Aufwand zur Verfügung steht. Und daher wurde die Verbreitung dieses Halstuchs in Deutschland dann verboten.
Ich habe nämlich deswegen nur gefragt, ich habe nämlich jetzt vor 2 Jahren einmal beim Schloss Schönbrunn angerufen, weil da hat es Unstimmigkeiten gegeben. Und die meinten dann, also die Stiege haben sie für Hochzeitsfotografen quasi freigegeben, die können dort Hochzeitsbilder machen. Wenn man aber zum Beispiel die Gloriette fotografiert, braucht man deren Genehmigung. Und ich habe dann gefragt, also wenn es kommerziell ist, und ich habe dann gefragt, wie ist das dann theoretisch bei einem Fotowettbewerb, wo auch Euro Preisgeld ist? Und dann meinten sie eben auch, dass hier eine Genehmigung notwendig wäre.
Das ist ein völliger Blödsinn.
Also das ist ein Unsinn dann.
Das ist ein Unsinn. Auf welcher Rechtsgrundlage?
Also die können jetzt quasi Hausrecht nicht verbieten, dass dort Fotos gemacht werden.
Innen haben sie ein Hausrecht.
Aber in der Anlage außen nicht? Nein. Okay.
Nein, dann schon. Also theoretisch könnten sie sagen, auf der ganzen Anlage ist Fotografierverbot. Das sollen sie einmal den Touristen sagen.
Ja, sie meinten ja eben, wenn jetzt mit dem Handy fotografiert wird und so weiter. Ich habe dann gefragt, weil so gesehen, wenn ich jetzt so einen Fotokurs machen wollte, brauche ich sowieso eine Genehmigung, von dem abgesehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Fotograf ein schönes Architekturfoto macht von der Gloriette, darf er das quasi nicht zur Werbung verwenden für seine Architekturfotografie. Das war dort die Aussage.
Kann ich jetzt nicht sagen. Ich möchte wissen, ob das auf dem ganzen Gelände entsprechend ausgeschildert ist.
Ja, ausgeschildert ist es nicht.
Ja, also, dann frage ich halt nicht.
Okay.
Wer lang fragt, geht lang ihr.
Und wenn wir jetzt auf der Straße unterwegs sind, was muss man beachten, wenn wir Menschen fotografieren? Wo liegt da die Grenze zwischen Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechten?
Also ganz grundsätzlich ist in § 78 des Urheberrechtsgesetzes findet sich eine Norm, die mit dem Urheberrecht überhaupt nichts zu tun hat und die eigentlich nicht ins Urheberrechtsgesetz gehört, sondern eigentlich ins ABGB, wo sich die Normen über die Persönlichkeitsrechte finden. Ich habe ein Recht zum Beispiel an meiner eigenen Stimme und ich habe ein Recht am eigenen Bild. Jetzt sagt dieser § 78 des Urheberrechtsgesetzes, der das Recht am eigenen Bild regelt, aber nicht, es ist generell verboten, Menschen zu fotografieren oder Menschen können sich generell dagegen wehren, dass sie fotografiert werden und diese Fotos verbreitet werden, sondern nur dann, wenn die Interessen beeinträchtigt werden. Also wörtlich heißt es in § 78, Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich ausgestellt, noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, also zum Beispiel online gestellt, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten oder, jetzt kommen wir schon in die postmortalen Persönlichkeitsrechte, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet zu haben, die Rechte eines nahen Angehörigen verletzt würden. Und aus der Formulierung berechtigte Interessen sehen wir schon, es genügt nicht, wenn einer sagt, ich mag das einfach nicht, dass ich abgebüttelt werde. Das ist zu wenig, ja? Sondern berechtigte Interessen, da sind wir in der Interessenabwägung. Also gibt es ein Interesse des Fotografen, und das kann ein künstlerisches Interesse sein, was steht dem entgegen? Gibt es ein Interesse der Öffentlichkeit, und je öffentlicher die abgebildete Person ist, desto legitimer ist das öffentliche Interesse. niemals geschützt ist ein bloß voyeuristisches Interesse. Kann schon sein, dass die Öffentlichkeit dann interessiert ist, jemanden zu sehen, der noch einen Verkehrsunfall in seinem Blut schwerst lädiert und verstümmelt auf der Straße liegt. Da gibt es genug voyeuristische Interessen. Solche Interessen sind nie geschützt. Kann schon sein, dass die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, wie ein bekannter Politiker ausschaut, wenn er im Spitalsbett liegt. Aber da schlagen dann wieder seine Persönlichkeitsrechte durch, weil es gibt kein legitimes Interesse daran, sowas zu sehen. Ja? Naja, wie ist es der beste Finanzminister aller Zeiten? Zu jung, zu reich, zu schön, saß am Flughafen Paris-Orly mit seiner Frau und sie haben dort Zärtlichkeiten ausgetauscht. Natürlich kommt irgendein Trottel mit seinem Handy vorbei, fotografiert es und dann findet sich natürlich ein Medium, das das Foto bringt. Kann man dann sagen, naja, der Finanzminister ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, der wird man doch nur fotografieren dürfen und das interessiert doch alle, wenn er mit seiner Frau schmust. Und in der Öffentlichkeit hat er das auch gemacht. Daran gibt es aber kein legitimes Interesse, denn auch eine Person des öffentlichen Lebens hat einen Anspruch auf Wahrung ihrer Privatsphäre. Natürlich kommt es darauf an, wenn ein Politiker sich öffentlich permanent für Tierschutz einsetzt und dann gelingt es einem Paparazzo, den Politiker dabei zu erwischen, wie er seinen Hund mit einem Holzprügel verhaut, das Foto werde ich schon veröffentlichen dürfen, weil dieser grobe Widerspruch zwischen Privatleben und öffentlich verkündeten Grundsätzen, da hat die Öffentlichkeit schon wieder ein legitimes Interesse. Und wenn ein Präsidentschaftskandidat in den Wahlkampf zieht und die ganze Zeit über sein Familienleben fabuliert und vielleicht auch noch die Familie einbezieht und dann erwischt ihm einer, wie er mit einem außerehelichen Verhältnis spazieren geht, na, dann wird wahrscheinlich die Öffentlichkeit ein legitimes Interesse daran haben, diesen Widerspruch aufzuzeigen. Aber das sind die Ausnahmen. So, das heißt, es geht um Interessenverletzung. Wenn ich gerade in einer höchst persönlichen Situation bin, Natascha Kampusch, endlich wieder in Freiheit, in Wien in einer Disco, ich glaube, es war die Passage, steht dort, tauscht Zärtlichkeiten aus mit einem jungen Mann, wieder kommt der Trottel vorbei und glaubt, er muss das fotografieren, das wird publiziert unter der Überschrift, so schön ist Nataschas junge Liebe, geht nicht. Ich habe auch in der Öffentlichkeit einen Anspruch auf Wahrung meiner höchst persönlichen, höchst privaten, ja geradezu Intimsphäre. Ja? Kein legitimes Interesse. Aber ganz normal, wenn die Natascha Kampusch auf der Maiöverstraße spazieren gegangen wäre und jemand hätte sie dort erwischt, war das kein Problem. Wenn einer auf der Maiöverstraße spazieren geht und auf ausrutscht auf der legendären Bananenschale und dann dort liegt und irgendwie keinen guten Eindruck macht, nein, nicht legitim. Es gab einen Bundeskanzler, der wollte den Leuten zeigen, wie fit er ist und hat die Reporter eingeladen, dass sie mit ihm sich auf eine Bergwanderung begeben. Ja, dann darf er fotografieren, wie der verschwitzte Bundeskanzler ausschaut, weil wenn er nicht verschwitzt und verstrubelt gesehen werden will, dann soll er die Reporter nicht einladen, mit ihm auf den Berg zu gehen. Wenn derselbe Bundeskanzler aber dann vielleicht einmal beiseite treten muss, um seine Blase zu erleichtern, und ein Reporter schleicht ihm nach und fotografiert ihn beim Pinkeln, na, so weit hat sich die Einladung wohl nicht erstreckt. Das wäre natürlich wieder eine Interessenverletzung. Also, Schlussstrich, kein generelles Fotografierverbot, aber Interessenabwägung und wenn aus objektiver Sicht es eine Interessenverletzung ist, dann keine Erlaubnis, das Foto zu verbreiten, zu veröffentlichen oder sonst.
Wie schaut das jetzt aus, wenn ich eine Person unwissentlich fotografiert habe und dann wird das Foto veröffentlicht?
Naja, es kommt darauf an, in welchem Kontext es veröffentlicht wird. Die Person muss es nicht wissen, die Person muss auch nicht gefragt werden. Wenn ich nicht gesehen werden will, muss ich daheim bleiben. Das ist halt so. Ja? Wir leben in einer Zeit der Bilder. Ne? Aber es kommt immer auf den Kontext an. Ne? Es kann natürlich sein, ich gehe auf der Straße und gehe gerade beim Puff vorbei und es schaut so aus, als ob ich aus dem Puff herauskäme. Aber ich war dort in meinem Leben nicht drin und just in dem Moment drückt einer auf den Auslöser und veröffentlicht es. Na, no, dann hat unterlässt, weil sie mich in einem Kontext zeigt, der, ja, der interessenverletzend ist.
Aber das heißt, also im ersten Schritt kommt normalerweise immer die Unterlassung. Wo ist dann auch sofort mit Strafen zu rechnen, wenn jetzt ein Foto einmal veröffentlicht?
Strafe nicht. Wir befinden uns ausschließlich einmal im zivilrechtlichen Bereich.
So eine Kompensation.
Im strafrechtlichen Bereich. Ich habe einen Antrag auf Unterlassung, der ist Klage durchsetzbar. Antrag auf Erlassung einstweiligen Verfügung. Wenn das veröffentlicht wurde, habe ich auch das Recht auf Veröffentlichung des Urteils. Und wenn damit eine Kränkung verbunden ist, was der Fall sein wird, habe ich auch ein Recht auf immateriellen Schadenersatz. Ja.
Das wird dann ausverhandelt einfach?
Das wird ausverhandelt oder halt aufgestellt.
Was sind die Unterschiede, wenn ich jetzt ein kommerzielles Model-Shooting habe und Street-Photography?
Naja, Street-Photography ist im weitesten Sinn sozusagen zu künstlerischen Zwecken, wobei ich nicht Künstler sein muss, sprich davon leben, um Street-Photography zu machen. Ich brauche grundsätzlich bei der Street-Photography nicht die Zustimmung des Abgebildeten. Außer die Situation ist irgendwie heikel, dann wird es gescheiter sein, ich hole mir die Zustimmung. Was auch schon einmal geschehen ist, ich glaube es war auf der Kärntner Straße, eine Agentur macht Werbeaufnahmen, und einer sitzt dort, der nicht ins Bild gehört. Und er wird gebeten, entschuldigen Sie, wir machen hier professionelle Aufnahmen, könnten Sie vielleicht 5 Meter weiter gehen. Ne? Und der hat gesagt, sozusagen, this is a free country, ich kann sitzen, wo ich will. Das ist nicht mein Problem. Dann habe ich gesagt, ja bitteschön, aber dann sind Sie auf dem Bild, das wird Ihnen nicht recht. Das ist mir wurscht, dann macht es halt kein Bild. Ja, dann haben sie halt dieses Foto gemacht, der war drauf und dann hat er sie aufgeregt. Dann wurde ihm aber gesagt, Alter, du hast die Möglichkeit gehabt, du wurdest darauf hingewiesen, dein Pech. Ja? Was war jetzt eigentlich die Frage?
Nein, die Frage, aber wenn ich das vielleicht kurz zusammenfassen darf, bei der Street-Photography ist eigentlich egal, ob ich Amateur oder Profi bin, das läuft auf dasselbe raus.
Ja.
Und wenn ich dann eine Ausstellung mache oder ein Buch.
Also individuelle Abneigungen zählen nicht. Wenn einer sagt, ich bin nicht fotogen, ich mag nicht, dass ich abgebildet werde, Pech gehabt. Und wenn er gerade Hand in Hand mit einer Dame spazieren geht und dann wird, und weil das Ganze so ein hübsches Foto ist, dann landet es in einer Galerie und dann geht seine Ehefrau zufällig in die Galerie und sieht, mit wem der da Hand in Hand gegangen ist und es ist ihr gar nicht recht, sei Pech. Kein Unterschied zwischen der explizit künstlerischen Fotografie eines Profis und jener eines Amateurs. Street Photography ist Street Photography, es gibt kein absolutes Recht, dass ich nicht fotografiert werde.
Ist eigentlich ein Unterschied, ob ich das jetzt in einem Buch veröffentliche, in einer Ausstellung oder in sozialen Medien?
Völlig wurscht. Es kann schon auf den Kontext ankommen. Ne? Beispielsweise ein Politiker macht einen Werksbesuch, dann wird das Foto verwendet, also da wird Foto gemacht, wie er leutselig lächelnd Arbeitern die Hand schüttelt und dann wird das Foto für politische Werbung verwendet. Dann kann der leutselig angelächelte und handgeschüttelte Arbeiter aber schon sagen, ich will nicht im Kontext einer politischen Werbung vorkommen. Ja, ne, das schon. Und überhaupt auch für kommerzielle Werbung. Ich kann nicht Street Photography hernehmen und dann für kommerzielle Werbung verwenden. Selbst wenn ich ursprünglich mache ich mit künstlerischem Anspruch, und dann komme ich drauf, hoppla, das könnte man eigentlich ja kommerziell verwerten und gibt es einer Agentur und dann landet es bei einer Electronic-Firma zum Beispiel, die das in ihre Kampagne einbaut und dann finden sich abgebildete Personen plötzlich in einer kommerziellen Werbenutzung. Na, das geht nicht.
Das heißt, das müsste ich entweder im Nachhinein vereinbaren, wenn möglich, oder sonst muss ich es lassen.
Ja, wobei ich möglicherweise das Pech haben werde, dass ich die Abgebildeten nicht finde.
Genau, ja.
Fotos für Werbung, das ist ein Kapitel für sich. Da brauche ich, ob das jetzt politische oder Produktwerbung ist, da brauche ich jedenfalls die Zustimmung. Und besonders heikel wird es, wenn die Person, die sich auf dem Foto findet, das für kommerzielle Werbung verwendet wird, wenn die einen Wert hat. Du und ich, wir haben keinen Wert. Wenn das jemand ist, der bekannt ist und der woanders Geld dafür bekommt, dass er abgebildet wird, na, dann wird es teuer, dann wird es noch teurer natürlich.
Es gibt da immer wieder Probleme bei Fotografen, die mit Models fotografieren. Da gibt es auf einmal dieses sogenannte TFB-Modell, wo quasi ausgetauscht wird, wo kein Geld fließt. Und dann gibt es ganz normale Modelverträge mit Bezahlung. ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen?
Es ist kein Unterschied, in welcher Form das Model Entgelt kriegt, ist völlig wurscht. Ob ich dem Model sage, pass auf, du kriegst jetzt nichts Zeug, aber du kriegst dann die Fotos. Und es ist dem Model vielleicht wichtiger, dass das Model schöne Fotos von sich kriegt, ja, als dass es jetzt ein Geld dafür kriegt. Die Fotos sind vielleicht mehr wert, als das, was sie für das Modeling bekommen hätte. Kommt drauf an. Ne? Also wenn das ein Top-Top-Top-Model ist, sagt die hat Fotos von mir stoßweise daheim. Zoll oder lass es bleiben. Ne? Aber beides, also in welcher Form das Entgelt gemacht wird, ist wurscht. Und wenn ich sage, pass auf, wir machen 3 Tage im Nobelhotel am Fuschelsee, die 3 Tage im Nobelhotel sind schon das Entgelt, ja, auch okay. Also es ist eine Frage der Vereinbarung.
Aber ich sollte eigentlich auch im Vorhinein festlegen, wie werden die Bilder genutzt.
Ja, also das, unbedingt.
Also das gehört einfach schriftlich festgehalten.
Ja, unbedingt. Also der Profi-Fotograf braucht einen Model-Release-Vertrag und da steht drin, wie diese Fotos zu nutzen sind und wie die Rechtseinräumung ausschaut und alle Medien und für alle Zukunft und whatever. Ja.
Es kann aber das Model dann nicht nach 3 Jahren sagen, ich möchte es nicht mehr, dass diese Fotos veröffentlicht werden.
Nein, es sei denn, also es gibt so... Französischen heißt das, glaube ich, Le Droit de Repentir. Auch im literarischen Kontext, wenn ich mein Werk für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt habe und dann meine innere Haltung, die Basis dieser zur Verfügungstellung war, sich völlig verändert. Also ich tue für eine politische Partei modeln und ein paar Jahre später hat sich auch vielleicht diese politische Partei verändert und jedenfalls auch meine politische Gesinnung, dann könnte ich sein, dass ich so ein Rückrufrecht habe. Ja? Das sind aber schon die großen Ausnahmen.
Aber im Sinne der klassischen Werbung...
Aber normalerweise nein.
Weil man sonst hätte ja der Fotograf überhaupt keine Rechtssicherheit.
Ja. Also bei Nacktfotos kann das ein Thema sein, ne? Nach dem Motto, ja, da war ich jung und brauchte das Geld, aber irgendwann bin ich Burgschauspielerin geworden und jetzt möchte ich nicht mehr, dass meine Nacktfotos von vor 20 Jahren auftauchen, das wäre ein legitimes Interesse. Ja.
Aber das heißt eigentlich, wenn jemand Aktfotos macht, soll er sowieso explizit alles im Vorhinein vereinbaren, wo wird es veröffentlicht,
Also
dass es da überhaupt keine Diskussionen gibt. Weil ich glaube, das ist eher so der heikle Bereich. Ganz ein anderes Thema. Wenn man auf Veranstaltungen geht, sieht man immer wieder diese Schilder, hier wird fotografiert und man ist damit quasi einverstanden. Haben diese Schilder irgendeine Relevanz?
Naja, schon. Also der erste Unterschied ist, in welchem Zeitpunkt wird mir dieses Schild zur Kenntnis gebracht. Wenn ich die Eintrittskarten gekauft habe und dann gehe ich rein und 10 Meter später sehe ich so ein Schild, zu spät. Denn wir müssen ja immer auf den Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrags abschließen. Und wann kommt der Vertrag zustande? In dem Moment, wo ich das Ticket kaufe. In dem Moment, genauso wie ich sagte, dass allgemeine Geschäftsbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorliegen müssen und ich darauf hingewiesen werden muss, der andere schließt zu seinen AGB ab. Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses muss mir gesagt werden, da drin wird fotografiert. Und wenn es dann nicht recht ist, ja, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Bleib draußen oder du hast die Möglichkeit, dich rauszureklamieren. Das gibt es auch. Im Nachhinein, da drin wird fotografiert. So, jetzt muss man wieder schauen, was ist das für eine Veranstaltung. Ja? Wenn das Riesenkonzert im Ernst-Happel-Stadion ist, da brauche ich nicht einmal ein Schild, dass da fotografiert wird, ich bin in der Öffentlichkeit. Also das müsste schon eine ziemlich relativ kleinräumige Veranstaltung sein, sodass man sagen kann, das ist eigentlich gar nicht wirklich öffentlich, sondern das ist ein gewissermaßen privater Raum oder eine inhaltlich sehr punzierte Veranstaltung. Also eine Selbsthilfegruppe der, ich weiß nicht, Menschen, die welche Krankheit haben oder die welche Verbrechen begangen haben oder deren alle Unternehmen in Konkurs gegangen sind oder was auch immer, wo man nicht unbedingt will, dass das in die Öffentlichkeit
geht. Da geht es eigentlich auch wieder um diese Herabwürdigung oder
diese, da geht es dann schon wieder um,
also oder um eine Benachteiligung vielleicht.
Um die Beeinträchtigung der Interessensgefährdung.
Weil diese Fragen kommen auch permanent. Und beim Kinderfußballturnier oder wenn die Theatergruppe jetzt eine Aufführung hat und da werden Pressefotos gemacht in dem Kontext, dann glaube ich, ist ja das sowieso möglich.
Ja, wobei bei Kindern ist natürlich wieder ein eigenes Thema. Wer ist Träger des Persönlichkeitsrechts des Kindes? Das Kind. Können Eltern über die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder verfügen? Grundsätzlich, also wenn man es ganz streng nimmt, nein. Aber im harmlosen Bereich, ja, okay, mein Baby macht Werbung für Babybrei. Wo ist das Problem? Ne? Mein Baby macht Werbung für Babybrei und hat nichts an dabei. Ui, na, würde ich als Eltern nicht riskieren, weil da sind wir schon sehr im höchstpersönlichen Bereich und ich kann auch als Eltern darüber nicht verfügen. Ne? Das Kind spielt bei der, was weiß ich, U12-Partie von einem Fußballclub, spielt mit, da werden Fotos gemacht, überhaupt kein Problem.
Ja, oder Mannschaftsbild.
Überhaupt kein Problem. Schulfotos werden gemacht, überhaupt kein Problem. Ja?
Dann kommen wir eigentlich schon zum dritten Teil, und zwar Foto.
Da gab es ja, entschuldige, nicht, war das nicht das Plattencover von Nirvana, glaube ich, wo, das ist ewig her, wo ein nackertes Baby so unter Wasserfotografie von unten aufgenommen und geschwommen ist. Ne? Und was nicht, 30 Jahre später oder was, kommt der mittlerweile doch erwachsen gewordene drauf, dass das in seine Persönlichkeitsrechte eingreift. Völlig lächerlich, der ist zu Gericht gegangen, ist natürlich abgefahren, ja, weil kein Mensch erkennt im Erwachsenen das seinerzeitige Baby. Jetzt schon, aber das nennt man den Streisand-Effekt.
Im dritten Teil kommen wir jetzt zum Bereich Fotografie und soziale Medien. Da gibt es ja die verschiedensten Mythen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ein Fotograf seine Fotos auf Plattformen wie Instagram oder Facebook hochlädt? Welche Rechte werden abgetreten?
Ich habe mir das einmal angeschaut. Die Rechtseinräumung, die ich indem ich mich der Plattform Facebook bediene, die Rechtseinräumung, die ich da an Facebook gebe, ist erstaunlich weit. Die können damit machen, was wollen. Realisiert man das meistens nicht. Ja? Das gilt aber für Facebook. Als bloßer Nutzer von Facebook, wenn ich dort Fotos entdecke, das gilt aber fürs Internet ganz generell, heißt das nicht, dass die im Zweifel frei sind. Dass ich mir die runterladen darf aus dem Internet und dann auf meiner Website oder in einer Publikation von mir verwurschten darf, nein, so ist das nicht. Da müsste ich schon den Autor, den Urheber um Erlaubnis fragen.
Aber das Problem ist ja, glaube ich, dass ich sozusagen mich wahrscheinlich gegen Meta nicht durchsetzen kann, wenn die jetzt eine Rechteverletzung machen. Und wenn jetzt
die machen keine Rechteverletzung, weil die lassen sich von mir eh alle Rechte einräumen.
Ich verstehe. Und das heißt aber natürlich, wenn jetzt jemand dann sozusagen von Facebook Fotos runterkopiert, jetzt ist im Prinzip genau das selbe von der eigenen Webseite. Von wo es jetzt kopiert, ist ja letztendlich egal. Wer verletzt einfach dann die Urheberrechte?
Ja, aber das passiert bedauerlicherweise immer noch am laufenden Band, dass sich Leute zum Beispiel auch im Rahmen der Produktfotografie, ja, kauf auf Will haben was, bring ein ordentliches Foto von dem Gegenstand zusammen und hol mir das Foto lieber von der Website des ursprünglichen Produzenten, na zack, habe ich eine Urheberrechtsverletzung begangen. Und das fliegt auf, denn es gibt eigene KI, die krabbelt den ganzen Tag durchs Netz und sucht Fotos.
Gibt es eigentlich Möglichkeiten, wenn jetzt Fotos ohne Nennung des Urhebers geteilt werden? Aber ich glaube, da geht es eher darum, wenn ich jetzt Fotos weitergebe, dann ist es eigentlich so Usus, dass ich markiert werde, weil dann hat ja der Fotograf auch was davon, mit diesem Ad Wiener Fotoschule zum Beispiel. Also könnte ich das rechtlich theoretisch auch durchsetzen, dass ich da genannt werde als Urheber, oder muss ich mich da drauf verlassen?
Ich hab das Recht, als Urheber genannt zu werden. Ne?
Weil das wäre ja gerade so wichtig für die Fotografen, dass sie quasi genannt werden, weil wenn jemand vielleicht den Fotografen beauftragen möchte, natürlich, oder wenn er wissen möchte, wer hat dieses Bild gemacht, dann ist es mehr oder weniger mit einem Blick zu sehen. Aber das heißt eigentlich, wenn ich jetzt Screenshots mache, ist das genau dasselbe wie runterladen. Wie das Foto jetzt sozusagen des fremden Fotografen, wie ich an das komme, ist eigentlich egal. Wenn ich das mit dem Handy abfotografiere oder einen Screenshot mache, das spielt eigentlich keine Rolle.
Das ist genauso, wenn du ein Gemälde eines lebenden Malers hernimmst, es ist völlig egal, ob du das abfotografierst oder ob du es genau nachmalst. Es ist eine Vervielfältigung. Ja? Mit welchem Medium, mit welcher Technik, völlig wurscht.
Auf was muss ich eigentlich aufpassen, wenn ich jetzt fremde Inhalte zum Beispiel teile? Dieses sogenannte Reposten ist eigentlich genau dasselbe.
Naja, dann, das Reposten ist ein weiterer Verbreitungsvorgang. Und wenn das, was du repostest, inhaltlich, warum auch immer, rechtswidrig ist, sei es, weil dort eine Behauptung über jemanden aufgestellt ist, die in dessen Rechte eingreift, oder ob das jetzt ein Foto ist, das rechtsverletzend ist, ja, kann blöd sein. Die Frage ist, tue ich durch dieses Reposten einen neuen Publikumskreis eröffnen oder bleibt es eh in derselben Blase? Wenn es in derselben Blase ist, dann ist es keine zusätzliche Veröffentlichung. Ne? Aber meistens geht das Reposten ja über den ursprünglichen Nutzerkreis hinaus und ist also eine zusätzliche Veröffentlichung.
Das wäre ja letztendlich auch der Sinn des Reposts, dass quasi über das hinausgeht. Und darum schreiben ja auch viele Fotografen, teilen erwünscht. Dann ist es sozusagen ganz klar. Also ja. Wenn ich jetzt damit einverstanden genau. bin, dann sollte ich einfach schreiben, gerne teilen.
Genau, wenn ich halt teilen erwünscht, dann gebe ich mein Einverständnis dazu. Zum Teilen, aber noch nicht zu anderen Verwendungen. Nicht, wenn jemand das Foto so gefällt und denkt sich, super, ich brauche eh gerade für meine Werbekampagne genau das Sujet und er holt sich das raus und verwendet das für die Werbekampagne, na, das ist schon nicht mehr das erwünschte Teilen. Ne? Da muss man auch aufpassen.
Und ich glaube, jetzt ein großes Problem von den Persönlichkeitsrechten ist, wenn ich jetzt ein Foto von jemandem poste auf Facebook oder auf Instagram und wenn der dann nicht damit einverstanden ist, weil ich halt das nicht ausgemacht habe, dann glaube ich, wird es ja für mich auch schwierig, diese Fotos zu löschen. Eben, und da sollte man eher vorsichtig sein.
Du kommst ja dann nicht hinterher. Ja, das ist schwierig. Richtig. Da ist Vorsicht geboten.
Also was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben, bei uns werden natürlich auch während der Workshops Fotos gemacht. Wir sagen natürlich immer explizit, ob wir die dann verwenden dürfen. Oft auch im Nachhinein und diese Genehmigung wird auch erteilt. Und manchmal, manche Leute wollen nicht in sozialen Medien sein, dann nehmen wir das einfach raus. Aber es ist ja trotzdem auf unserer Homepage wertvoll. Ich glaube, da geht es auch darum, einfach sehr aufzupassen und das gut mit den Leuten abzusprechen.
Ja, ich habe zum Beispiel einmal teilgenommen, Jahre her, an einem Fotoworkshop, das hat in den Räumlichkeiten eines Wiener Theaters stattgefunden. Und zwei Schauspielerinnen hatten sich als Models zur Verfügung gestellt. Die sind also herumgerannt in dem Theater und man hat gesagt, da stell die dorthin, setz die dorthin und die haben sich fotografieren lassen. Wurde aber klargestellt, dass diese Fotos sind ausschließlich zur privaten Nutzung. Wenn man die Fotos mit diesen zwei Schauspielerinnen in irgendeiner Weise nach außen verwendet und sei es auch künstlerisch an einer Galerie oder in Veröffentlichungen, dann braucht man die Zustimmung. Was klar war, weil die Schauspielerinnen leben von der Veröffentlichung. Und was weiß man, ob das dann charmante Fotos sind, wie sie auf den Fotos ausschauen, ob die das wollen. War voll legitim, dass sie gesagt haben, okay, private Verwendung ja, aber nach außen jegliche Art der Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung.
Also was wir jetzt auch vor kurzem gemacht haben, wir haben mit einem recht bekannten Model ein Fotoshooting auch gehabt und haben gesagt, okay, und sie auf jeder maximal 3 Bilder veröffentlichen, damit sozusagen dann nicht die Timeline geflutet wird mit Fotos ja. von der, weil die ja sozusagen auch von dem lebt, dass sie von anderen Auftraggebern gebucht wird.
Ja, und wenn der andere Auftraggeber so jetzt drei Fotos, das gibt es eh schon 100.000 Mal auf der ganzen Welt, das ist eine Inflation. Ne?
Aber ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, das im Vorhinein zu vereinbaren und das ist sowieso das um und auf. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch ein bisschen so zu fragen, wie schaut das eigentlich jetzt mit KI-generierten Bildern aus?
Naja, die KI grabbelt herum, wo man sie lässt und sucht sich Elemente zusammen und baut aus diesen Elementen etwas Neues. Die große und ungelöste Frage ist, ob die KI dadurch eingreift in die Rechte der Urheber dieser Einzelelemente. Nach dem geltenden Recht, wenn ich mir unseren § 5 Urheberrechtsgesetz anschaue, wenn ich ein fremdes Werk bearbeite, und zwar in einer Weise, dass dieses fremde Werk völlig in den Hintergrund tritt und verblasst und mein Schöpfungsakt im Vordergrund steht und gerade noch irgendwie erkennbar ist, wo das herkommt, aber von der Gewichtigkeit, das sozusagen 1 zu 10 ist, dann gilt es eben nicht als Bearbeitung im Sinn von Rechtseingriff, sondern ich habe ein neues Werk geschaffen. Also der Klassiker Arnulf Rainer übermalt ein Foto oder ein Bild, das der andere geschaffen hat. Und die Übermalung von Arnulf Rainer, große schwarze Striche, die drüber gehen, steht im Vordergrund. Das ist keine rechtswidrige Bearbeitung mehr im Sinn eines Eingriffs. Aber das mit der KI ist noch nicht aufgestanden. Die Frage ist auch, wer ist der Urheber dessen, was die KI schafft? Und damit sind wir wieder genau bei der gleichen Situation, wenn der große Malerfürst seine Gesellen malen ließ, war schon er der Urheber, weil er ganz präzise, naja, heute würde man eben sagen, Prompts gegeben hat. Das heißt, wenn meine Prompts so individuell sind, dann bin ich wahrscheinlich der Urheber dessen, was dann die KI schafft, indem sie meine Prompts umsetzt. Wenn ich der KI aber nur sage, mach mir ein Foto einer schönen Frau im Frühlingskostüm auf einer Frühlingswiese in den Bergen, na, das ist gar nichts. Ja? Also das ist so noch ein banaler und allgemeiner Prompt, wenn ich an den Malerfürsten denke, wenn der zu seinen Gesellen sagt, malst mal ein Bild von einer schönen Frau im Frühlingskostüm auf einer Frühlingswiese, weil jeder Geselle macht doch was anderes. Ne? Sondern der Prompt muss schon so exakt, präzis und individuell sein, dass da nur ein ganz bestimmtes Bild fast herausschauen kann. Das wird aber die Minderheit der von KI geschaffenen Werke sein. Ob das jetzt ein literarisches Werk oder ein bildnerisches Werk ist.
Gibt es eigentlich eine Vorgabe, ob KI-Bilder gekennzeichnet sein müssen oder kann ich die einfach jeden unterjubeln?
Das ist im Kommen. Ja.
Und was in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, bei Midjourney zum Beispiel, also bei einer dieser Programme, ist es so, dass du quasi ab einer gewissen Abo-Stufe kannst du Urheberrechte beanspruchen und in den günstigen Abos hast du quasi keine Urheberrechte. Also das habe ich jetzt vor kurzem einmal gesehen.
Aber naja, das ist ja beanspruchen kann man es schon. Ob man es dann wirklich hat, ist eine Frage.
Ja, Jeroen, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr viele interessante Punkte aufs Tapet gekommen. Hast du vielleicht abschließend noch irgendeinen Tipp für unsere Fotografen?
Nicht dauernd Paragraphen im Kopf haben, nicht so ängstlich sein beim Fotografieren. Es geht mehr, als man glaubt. Und andererseits, wenn man mit einem anderen zu tun hat, wenn es um Rechtseinräumung geht, vereinbaren und schriftlich vereinbaren.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Der Fotocafé-Podcast ist ein Projekt von Karl Füsselberger und der Wiener Fotoschule. Mehr Informationen findest du unter www.wienerfotoschule.at. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Karl Füsselberger.